Heute wird es rasant, denn wir legen uns mit Motorracer von Delphin Software in die Kurve und klären dabei die folgenden Fragen.
Wie viele Motorräder braucht ein Arcade Racer?
Warum mussten wir teilweise an Mario Kart denken?
Gegen die Zeit, gegen den Computer oder doch lieber gegen beides?
Wollen wir lieber auf die Straße oder ins Gelände?
Und was liebt Bacon an Rennstrecken am meisten?
Das alles und noch viel mehr gleich nach dem Intro. Wie ihr eben schon gehört habt, geht es heute um Motorracer aus dem Jahr 1997, entwickelt von Delphin Software aus Frankreich, published vor allem von Electronic Arts. Und Fjalk, wenn ich dich jetzt frage, kannst du mir das Spiel in 30 Sekunden erklären? Schaffst du das?
Wir fahren mit Motorrädern auf Straßenstrecken und Motocross-Strecken und wenn wir nicht gut sind, dann müssen wir nochmal fahren.
Das ist für mich echt so ein richtig klassischer Arcade-Racer. Ehrlich gesagt, vom Motorracer, es wird für mich irgendwie total schwer zu überlegen, ob ich schon so ein Spiel bis dato gespielt hatte am PC. Wir sind hier am PC, das Spiel gab es auch für die PlayStation. Kenne auch jetzt nur die PC-Version. Wie sah es bei dir aus?
Ich habe ganz lange keine Motorradrennspiele auf dem PC gespielt, so bis in die ganz frühen 2000er rein, glaube ich. Dafür aber auf dem Amiga so einige, sowas wie Road Rash und von Sega gab es da noch eins, da komme ich gerade auf den Namen nicht mehr. Aber auf dem PC war das tatsächlich Sachen wie Need for Speed, ja, aber nichts mit Motorrädern.
Was ich erst ganz am Ende meiner Spielsitzung festgestellt habe, das Spiel hat ja sogar eine Ego-Kamera.
Oh mein Gott.
Ich bin dann einfach nochmal 3-4 Strecken gefahren. Ich habe auch noch 1-2 Screenshots dazu gemacht. Krass, das ist noch ein viel übleres Tempogefühl als in der Standardansicht, weil man einfach noch mehr mittendrin ist. Und du hattest eben Road Rash erwähnt. Ja, Road Rash ist für mich, also das habe ich vor allem auch am PC gespielt, am Amiga habe ich es damals nie wirklich gespielt. Es ist aber eine ganz andere Art, weil hier geht es ja vor allem, also wir sind ja hier bei reinen Rennen, also du ohne Gegenverkehr, ohne Boxen, ohne dass du, wie gesagt, also dich der anderen Spieler oder der Polizei erwehren musst.
Ja, wobei der KI-Spieler, also manchmal habe ich schon gedacht, die versuchen mich mit irgendwie umzubringen mit Absicht und so.
Gehen wir auch einfach mal doch direkt drauf rein. Das ist für mich auch einer der größten Kritikpunkte am Spiel, dass diese Kollisionsabfrage, ich verstehe sie nicht. Ich habe sie damals schon nicht verstanden. Ich habe es jetzt echt mehrere Stunden wieder gespielt. Ich verstehe sie einfach nicht. Verstehst du sie? Weil manchmal donnerst du mit Vollgas total blöd gegen andere und du wirst minimal langsamer. Ja. Manchmal berührst du andere gefühlt maximal hinten am Schutzblech und du fliegst weg und musst erstmal zurücklaufen, weil, ne, Motorrad, natürlich fliegt man dann weg, anders als im Auto. Im Auto bleibt man bei den schlimmsten Crashes ja eigentlich in fast jedem Rennspiel immer noch im Auto sitzen, auch wenn es brennt und explodiert. Man bleibt drin sitzen und wird nicht rausgeschleudert. Aber hier, Motorrad korrekt umgesetzt, wir fliegen auch mal runter. Hast du es verstanden, wann das passierte?
Nee, nicht wirklich. Also ich hatte manchmal das Gefühl, wenn man frontal quasi Reifen an Reifen hinten in einen reinfährt, dann fällt man nicht unbedingt runter. Wenn man so ein bisschen von der Seite rein detscht, dann schon eher. Aber das war jetzt auch nichts, was ich irgendwie überprüfen konnte, weil, also vom Gefühl war das so, aber das ging immer alles so schnell, dass ich das nicht wirklich, also nicht keine objektive Beurteilung.
Ja, was mir halt auch aufgefallen ist, also was ich komplett vergessen hatte, bis ich hier das Spiel wieder gespielt hatte, das hatte auch einen Multiplayer-Modus. Habe ich halt damals nie gespielt, das war halt für mich so ein klassisches, ich heiz einfach mal ein paar Runden und wenn man es mal gegen wen anders gespielt hat, hat man es halt nacheinander gespielt, weil wir hatten damals, glaube ich, nicht 2 PCs im Haus, die schnell genug gewesen wären. Irgendwie übers Internet spielen oder sowas, das hat man ja damals noch nicht gemacht. Ich fand es trotzdem total toll, das jetzt wieder anzuspielen, also ich habe das jetzt, glaube ich, seit Ewigkeiten bei Good Old Games, also vor Ewigkeiten habe ich es mir bei Good Old Games geholt und hatte es dann damals natürlich auch mal gespielt, habe es jetzt aber sicherlich 2-3 Jahre einfach mal liegen lassen, als ich es jetzt wieder angespielt habe. Was ich total krass fand, ich hatte jetzt wieder das Gefühl, was ich damals auch hatte. Ich hatte damals irgendwie so ein AMD K6 200 mit einer 3DFX-Grafikkarte, das ging schon ganz schön ab, das Spiel damit. Also ich fand, das war grafisch total toll für die damalige Zeit. Es war schnell, ne? Also gerade mit den Motorrädern auf den normalen Straßen, da bist du auch ganz zügig unterwegs und ich finde, das Spiel vermittelt das total gut. Mhm. Es ist halt eine extrem eingängige Steuerung. Ich fand sie auch heute noch total einfach. Ich habe sie jetzt überwiegend mit Tastatur gespielt, weil ich meine, du hast ja eigentlich nur Gas, Bremse links, rechts. Bremse benutzt du, wenn es geht, gar nicht. Gas drückst du die ganze Zeit vor scharfen Kurven lässt du halt mal einen Finger vom Gas und du steuerst halt ein bisschen. Und es gibt halt auch noch hier diesen Turbo-Modus. Also sprich, du kannst, über Leertaste ist es auf der Tastatur, kannst du sozusagen nur noch auf dem Hinterrad fahren. Und das beschleunigt noch mehr. Das Bike ist dann allerdings kaum steuerbar. Und wenn du dann einen Unfall hast, dann fliegst du wirklich mit sehr großer Wahrscheinlichkeit. Und es dauert auch ein bisschen, wenn du die Leertaste loslässt, bis das Bike wieder runterkommt. Also das ist schon immer so ein bisschen Risiko. Aber es macht halt total viel Spaß.
Ich fand die Steuerung bei manchen Strecken ein bisschen hakelig. Da hatte ich das Problem. Ich musste dann am Ende einer Kurve, hat es nicht gereicht, wenn ich einfach nur aufgehört habe, in die entsprechende Richtung zu drücken, sondern ich musste aktiv dagegen lenken, damit ich mich wieder aufrichte. Nach ein paar Runden war dann klar, wo es ist, und dann hat man das auch intuitiv gemacht, fand ich. Aber so die ersten paar Male war das wirklich so, warum dotte ich denn jetzt gegen die Wand? Ich wollte euch jetzt weiter gerade, ja, ach so, ich hätte jetzt noch mal weiter nach, ja, blöd. So, da habe ich sogar, das ist irgendwie komisch gelöst. Oder auch bei manchen Sprüngen bei den Motocross-Strecken ist man komisch schief abgesprungen, konnte das manchmal aber in der Luft korrigieren. Aber wenn nicht, ist man quasi auch, ja, beim Aufkommen musste man dann sofort wieder in die Gegenrichtung lenken, weil man immer noch diese komische Schräglage auf dem Motorrad hatte.
Ja, also gerade auf den Motocross-Strecken würde ich dir absolut recht geben. Da musste man eigentlich die Strecken schon teilweise ein bisschen kennen, damit man vor Sprüngen, wo man nicht gesehen hat, wie die Strecke weitergeht, damit man da vor Sprüngen sich halt halbwegs brauchbar am besten schon positioniert.
Also bei einer war das wirklich so, kamst auf so einen eher großen Erdwall zu. Da, wo du runterkamst, war quasi schon eine 90-Grad-Rechtskurve. Sehr, sehr fies.
Sehr fies, aber wenn du das dann irgendwie 2-3 Mal gemacht hast, dann wusstest du, dass du da vielleicht über diesen Huckel dann einfach wirklich gar nicht mehr so richtig rüberspringst, sondern dass du vielleicht vorab,
Wobei ich dann aber gedacht habe, aber wenn ich jetzt abbremse, dann habe ich nicht genug Schwung, um mit diesem Hügel rüber zu hüpfen.
Das fand ich ging eigentlich noch. Zu allen unseren Folgen findet ihr Bilder auf unserer Webseite. Ihr findet Texte auf der Webseite und ihr findet natürlich auch ein Video auf der Webseite, wo wir auch vor allem diese zwei unterschiedlichen Modi zeigen. Bevor wir noch mehr vielleicht in die Details gehen, möchte ich vielleicht sozusagen einmal also auf die grundlegenden Sachen zurückkommen. Und die grundlegenden Sachen beim Rennspiel sind für mich, welche Modi gibt's? Und da haben wir 3 an der Zahl. Da haben wir einerseits die Testfahrt sozusagen, die Zeit gegen die Uhr, wo man alleine auf der Strecke unterwegs ist. Der gute alte Time Trail. Wir haben die Einzelrennen, wo wir halt wieder gegen Gegner fahren. Und wir haben die Meisterschaft, wo wir halt auch gegen Gegner fahren. Die Einzelrennen und bei der Meisterschaft können wir jeweils einstellen, ob wir mit einem 12er oder 24er Feld am Start sind. Also der Unterschied zwischen 24 und 12, finde ich, wirkt sich fast schon ähnlich aus wie der Unterschied zwischen einem der 3 möglichen Schwierigkeitsgrade. Also ich finde, auf Mittel gegen 12 zu fahren, ist ungefähr so schwer wie auf Leicht gegen 24 zu fahren. Man startet beim Rennen immer als Letzter, muss also alle überholen, weswegen besonders im Modus mit 24 Fahrern insgesamt es extrem wichtig ist, dass du einen guten Start hast, weil sonst der Erste uneinholbar wird. Und in der Meisterschaft, die es hier halt auch gibt, die ist ein bisschen anders, als man es gewohnt ist. Das Spiel verzichtet auf viel drumherum, sondern liefert eigentlich nur Rennen. Und wir müssen, um in der Meisterschaft weiterzukommen, müssen wir im Rennen Dritter oder besser werden. Dann kommen wir zum nächsten Meisterschaftsrennen. Und das geht durch, bis man also in der ersten Meisterschaft 6 Strecken erfolgreich bestanden hat, wovon man 4 allerdings vorher auch nur zur Verfügung hat, um sie zu testen. Danach gibt es 8 Strecken rückwärts. Dann fährt man, glaube ich, noch einmal mit den Minibikes. Dann ist man komplett durch. Also man fährt die gleichen Strecken dann wieder rückwärts, dann halt 8 Stück statt 6. Wenn man das dann auch noch schafft, dann hat man so Mini-Motorräder freigeschaltet. Das ist eigentlich eher so ein Fun-Ding, würde ich sagen, weil ja, die sind halt echt winzig. Es sieht auch ulkig aus, wie die Fahrer da drauf sitzen. Und wer sich das einfach machen möchte, ihr findet die wichtigen Cheats für das Spiel, für die PC-Version auch bei uns auf der Webseite. Das ist einmal für alle Strecken, um rückwärts zu fahren oder um die Mini-Motorräder freizuschalten. Dann kann man sich das, wenn man das gemacht hat, kann man sich das im Optionsmenü dann so zusammenstellen, wie man möchte. So ein Standard-Autorennen hat dann ja meistens entweder du musst Erster werden oder du kriegst irgendwie Punkte und du musst dann innerhalb von der Meisterschaft genug Punkte machen, um dann in die nächste Meisterschaft zu kommen. Das ist hier halt nicht so. Es ist einfach nur, komme unter die ersten 3 und es geht weiter. Und sonst darfst du die Strecke nochmal fahren. Wie findest du das? Weil es ja doch irgendwie, finde ich, irgendwie ein bisschen rudimentär ist.
Also ich hab die Meisterschaft angefangen. Ich bin aber tatsächlich nicht über das erste Rennen hinausgekommen bei 5 Versuchen. Und dann habe ich gedacht, weißt du was, dann fahre ich eben nur Einzelrennen. Muss ja auch nicht. Ja, nee, also ich finde, das ist keine, ich weiß nicht, ob es eine technische Entscheidung war oder so, weil sie sich dachten, da kommen noch mehr Menüs und so, lass mal lieber. Oder ob das einfach nur so, nö, ist doch viel witziger so, dass man sich quasi jedes Rennen freispielen muss. Ich weiß nicht, wo da die Entscheidungsfindung, wie die da war, aber ich finde das keine gute Idee, weil ich finde, eine Meisterschaft, da kannst du auch mal schlechte Rennen haben und Strecken, die dir nicht liegen, und dann kannst du immer noch die Chance haben, Meister zu werden über diese Punktetabelle. So sollte das sein, finde ich. Also ich hatte an dem System keinen Spaß. Wie gesagt, ich bin auch nicht über die erste Rennen hinausgekommen, weil die Strecke lag mir nämlich überhaupt nicht.
Gut, das ist da natürlich schlecht, wenn dir die Strecke nicht liegt, in diesem Meisterschaftsmodus, weil ja, dann kommst du einfach nicht weiter.
Also ich bin mehrmals auf fünften Platz gelandet, aber nie auf dem dritten.
Bist du gegen 12 oder gegen 24? Also
ich bin gegen 24 gefahren.
Das ist aber auch heftig. Also gerade auf leicht gegen 12 ist wirklich um einiges einfacher. Wenn du es nachträglich nochmal spielen solltest.
Aber ich hatte ja den Ehrgeiz. Ich wollte es ja schaffen.
Aber zur Not denke ich mir bei solchen Sachen ja immer, machen wir erstmal die leichte Variante höher stellen, kann man später.
Ja, aber ich, wie gesagt, wir haben ja die Cheats gehabt. Ich konnte ja die anderen Strecken auch fahren.
Generell ist es ja aber auch, also auch neben diesem recht rudimentären Meisterschaftsmodus, ist es halt auch sonst, finde ich, ne? Also es ist absolut Arcade aufs Minimum, würde ich sagen, runter gemacht, weil du kannst weder deine Motorräder tunen, also du hast bei beiden Modi hast du jeweils die Auswahl zwischen, ich glaube, 8 unterschiedlichen Motorrädern. Die haben halt unterschiedliche Eigenschaften in den Werten Beschleunigung, Höchstgeschwindigkeit, Handling und Bremsen. Und man wählt halt noch, ob man automatisch oder manuell schaltet. Ich habe halt immer mit automatischem Schalten gespielt. Ja. Und meiner Meinung nach, die einzig wichtigen Werte, die ich festgestellt habe, sind eigentlich Beschleunigung und Höchstgeschwindigkeit. Ich habe eigentlich immer das Bike genommen, egal ob Motocross oder Straßenrennen, was die beste Beschleunigung und eine richtig gute Höchstgeschwindigkeit hat. Und nicht das Ausgewogene. Weil Handling und Bremsen fand ich ziemlich irrelevant.
Vielleicht lag da auch mein Fehler. Ich habe eigentlich immer das Ausgewogene genommen. Bei den Straßenmotorrädern einmal, weil das die schönste Farbkombination hatte. Und bei den Motocross-Motorrädern dann, weil ich dachte, ja gut, aber das Handling ist hier bestimmt wichtig.
Also ich fand es nicht so wichtig. Mir hat es wirklich meistens gereicht, einfach mit Gasbremse ein bisschen zu arbeiten. Und ich bin jetzt aber auch die Meisterschaft halt auch nur komplett im 12er-Feld gefahren, weil es ist viel einfacher im 12er-Feld. Aber das sonst absolutes Arcade-Gefühl, weil keine anderen Sachen wie Tune, wir haben 3 Schwierigkeitsgrade, aber wir haben keine Boxenstops, keinen Schaden, der irgendwie was macht. Ne? Wir müssen dann nicht irgendwie reparieren nach 1-2 Runden. Nee, wir fahren einfach nur standardmäßig unsere 4 Runden im Straßenrennen oder unsere 2 Runden im Offroad-Rennen, weswegen die Rennen dann insgesamt eine ähnliche Renndauer haben, weil die Motorräder, also die Straßenmotorräder sind halt um einige schneller unterwegs. Das Spiel hat, finde ich, noch so ein paar Krankheiten, also es hat eine Serie gegründet, es kam ein Jahr später Teil 2 raus und dann 2001 kam dann Teil 3 raus und zumindest bei Teil 2 sieht man richtig große Unterschiede bei den Sachen, die ich jetzt als nächstes ansprechen würde. Und zwar das Spiel, also es lief auch ohne 3D-Karte, aber mit einer 3D-Grafikkarte sah es einerseits besser aus und zweitens hatte es natürlich niedrigere Anforderungen. Und es hat halt noch so ein paar Krankheiten von Rennspielen, die damals noch teilweise auch 97 noch vorhanden waren. Und zwar poppte die Landschaft immer noch auf. Merkt man eigentlich eher, wenn man sich ein Rennen in der Wiederholung anschaut. Das hat das Spiel zum Beispiel geboten. Nach einem fertigen Rennen konnte man sich einfach sein Rennen nochmal komplett in der Wiederholung angucken, konnte so ein bisschen mit den Kameraperspektiven rumspielen. Da ist es mir massig aufgefallen, als ich mir das mal angeguckt hatte, wie spät teilweise die Landschaft aufpoppt. Also ich würde sagen, das ist da ähnlich wie noch bei Bleifuß, wo das ja auch teilweise recht sichtbar ist. Ist dir das aufgefallen beim Fahren? Oder ist
es eher ja, teilweise, aber das habe ich ignoriert, weil das ist eben so damals gewesen. Das ist, es gibt ja heute noch Rennspiele, wo das teilweise passiert, aber da ist das dann eben, weil die nicht fertig waren, als sie auf den Markt kamen. Und dann denkt man sich, ja gut, dann warte ich noch ein paar Patches ab, das wird schon irgendwann. Aber damals war einfach so, das ist bei allen anderen Rennspielen, die ich habe, ist das ähnlich. Also von daher, irgendwann sehe ich das nicht mehr.
Also es war halt damals was immer noch mal passierte. Also heutzutage hat man ja eigentlich eher bei Rennspielen dann sowas, dass man hier diese Lot-Level, also die Level of Detail-Wechsel, dass man die vor allem sieht, ne? Wenn dann irgendwie ein Baum auf einmal wesentlich detaillierter erscheint, also als wie er 2 Meter vorher angezeigt wurde. Ja, also ich glaube auch noch so Need for Speed 2, auch dort war es noch so. Und ein anderes Ding, was echt extrem typisch für die damalige Zeit ist, dass du halt diese Schlauchstrecken hast, ne? Also du hast ja deine Strecke und du hast sozusagen so 20 Meter nach rechts und links und dann kommt eigentlich immer irgendwie so eine Art Wand und sowas und dahinter ist dann nichts mehr. Das hast du halt bei dem Spiel auch noch, ist halt auch noch typisch für die damalige Zeit. Ich finde, sie haben eigentlich ganz schöne Backdrops gehabt, die passen in den meisten Fällen ganz gut, sodass es einem nicht so megamäßig auffällt. Es gibt aber teilweise Streckenabschnitte. Das war, glaube ich, vor allem auf Westway. Da ist es mir doch schon auch beim Fahren wirklich aufgefallen, dass da teilweise Sachen aufgepoppt sind und dann poppte davor auf einmal noch was aus, weswegen ich das Objekt, was ich vorher gesehen habe, vielleicht nicht mehr gesehen habe, weil ich sozusagen das eigentlich erst nach der Kurve hätte sehen sollen oder so. Was ich aber schön finde, es gibt immer so auf jeder Strecke so ein paar animierte Sachen. Also sowas wie auf der ersten Strecke auf Speed Bay hast du dann zum Beispiel so ein Flugzeug, was dort irgendwie seine Runden dreht und wenn du dann da lang rast, siehst du es dann halt auch immer mal, wie es über dich hinweg fliegt und zwar in unterschiedlichen Stadien. Also es ist dann halt, ne, es fliegt da halt, dreht halt seine Runden und wenn du halt gerade vorbeikommst, dann siehst du es irgendwann. Also halt solche Sachen haben sie halt. Ein paar andere Sachen haben sie halt, ne, also du hast nicht großartig Dreck, du siehst dort nicht irgendwelche Motorradspuren dauerhaft. Aber das sind auch alles wieder Sachen, die kamen häufig erst ein paar Jahre später, wurden sie dann erst zum Genre-Standard, würde ich sagen. Weil heutzutage hast du ja bei jedem halbwegs brauchbaren Rennspiel dann irgendwie beim Start dann, hast du einen schönen Reifenabrieb, wenn die dann schön mit durchdrehenden Reifen abgezischt sind.
Ja, oder wenn man sich in der Kurve verbremst hat und dann da noch liegen lässt. Ja.
Kurz vorm Zaun noch die Bremsspuren.
Ja. Wegen so animiertem Hintergrund oder Sachen, die neben der Strecke passieren. Ich hatte das bei der Motocross-Strecke Chinesische Mauer. Da ist hinter dem Start-Ziel-Schild sind zwei Drachen, also so an der Schnur im Wind. Und ich habe kurz gedacht, dass wir, also beim ersten Mal war ich gedacht, das wäre jetzt ein neues Feature im Spiel, dass man das einsammeln könnte, weil das sah so aus wie Power-Ups, die da irgendwie in der Luft hängen. Und ich habe wirklich versucht, beim ersten Sprung das einen davon zu erwischen. Und dann war so, ach, das kommt ja auch gar nicht näher. Nee, das ist da hinten irgendwo. Ja, okay, gut. Das ist, aber kann ja sein, man weiß es ja nicht. Also
man weiß es nicht, aber vielleicht ein sehr guter Hinweis. Es ist halt ein Spiel, es gibt keine Power-Ups oder ähnliches. Also es ist nicht ein Mario Kart ähnliches Rennspiel, wo du vielleicht dann irgendwie, oder es gibt auch keine Speedstreifen oder sowas, wie man sie auch aus einigen anderen Rennen kriegt. Generell sind das Strecken, von denen ich sagen würde, also die 8 Strecken kommen wir gleich auch noch zu, plus es gab noch 2 kostenlose Extra-Strecken. Also die sind halt nicht echt, also man fährt dann nicht irgendwie den Nürburgring oder man fährt auch nicht durch eine Stadt oder so, aber sie sind, finde ich, schon so gestaltet, dass sie sich irgendwie, also sie könnten, also für die damalige Zeit würde man halt sagen, die wirken schon irgendwie echt. Das sind halt jetzt keine Fantasy-Strecken, wo du durch Loopings und durch Korkenzieher fährst.
Ein paar Strecken habe ich gedacht, die könnten so auch im ersten Need for Speed mit drin sein. Weniger detailliert bei Motor Racer, aber so von der, ja, vom Setting her. Auch da gab es so Abschnitte, ne, dann fährst du durch den Wald, dann kommst du über einen Fluss, dann ist da so eine Siedlung, Ortschaft, irgendwas, wo du drauf zufährst, aber dann doch vorher rechts abbiegst. So solche Sachen. Also ist jetzt, nicht besser oder schlechter, fand ich, als bei anderen Arcade-Racern.
Dann gehen wir doch mal auf die Strecken ein. Also wir haben 8 Strecken im Spiel und die erste hatten wir jetzt ja schon ein bisschen kurz beschrieben. Speed Bay heißt sie, ist halt eine Motorradrennstrecke. Es geht irgendwie an Palmen vorbei, fängt man an einem Strandort an, total idyllisch. Man heizt durch einen Tunnel, über Brücken, da kommt halt dann auch mal so ein, ich würde sagen, Militärflieger fliegt über einen rüber. Man fährt über einen Staudamm, hat noch ein paar scharfe Kurven im Wald und dann geht das Spiel eigentlich wieder von vorne los. Also generell jetzt finde ich die Grafik im Spiel, vor allem auf den Rennstrecken, wirkt sie, finde ich, immer sehr, sehr bunt und ein bisschen zu knallig eigentlich. Also aus heutiger Sicht, was mir dort irgendwie unrealistisch teilweise auffällt, sind halt irgendwie die Grüntöne vom Gras sind irgendwie, finde ich, zu übertrieben. Aber insgesamt würde ich halt sagen, also gerade auf Speedbay, es passt trotzdem. Und es vermittelt einem halt, finde ich, irgendwie so ein schönes Küsten-Rennstrecken-Flair. Also was halt ist ja keine Rennstrecke, aber so eine schöne Küstenstraße. Also ja, ich hätte mir auch vorstellen können, dass ich über die Strecke auch in irgendwie entweder im Bleifuß oder im Need for Speed einfach auch mal heize.
Ich fand die Engstelle, also so eine S-Kurve und dann eine Engstelle vor der ersten Brücke. Das war so immer das, wo habe ich immer gedacht, nicht, okay, jetzt gut zielen und am besten nicht bremsen. Also die hat mich Ja, die, ich fand, also das war, ne, die war sehr schön, aber für eine erste Strecke fand ich die echt schon herausfordernd.
Definitiv meiner Meinung nach nicht die einfachste Strecke im Spiel. Weil da würde ich sagen, die einfachste Rennstrecke im Spiel war für mich Rock Forest.
Ja, die war schön.
Erinnert mich sehr an, finde ich, irgendwie so ein europäisch angehauchtes ja. Szenario. Man sieht irgendwie ein Schloss, man fährt ja. irgendwie unter einer riesigen Brücke in so einem Tal durch. Man kommt durch dieses kleine Dörfchen, das war ja auch, glaube ich, die Strecke, die du vorhin beschrieben hattest. Mhm. Also irgendwie hatte ich da das Gefühl, es könnte in Frankreich oder so sein. Irgendwie so Frankreich in so einer bergigen, vielleicht nicht in den Alpen, aber irgendwie so in der Nähe der Alpen. Ich finde, es hatte einfach was sehr Malerisches.
Da gibt so es so ein Bergaufstück, wo dann links und rechts Gras ist. Und da musste ich immer denken, wir könnten jetzt echt wirklich Power-Ups von Mario Kart oder so hier rumliegen. Also von der Optik, so mit der Grasfläche links und rechts, wo man manchmal aus Versehen draufgerutscht ist, habe ich gedacht, also jetzt so ein Schildkrötenpanzer angeflogen kommt, würde mich nicht wundern.
Und das sind, glaube ich, diese Grüntöne, die sie da verwendet ja. haben. Die einfach irgendwie so ein bisschen, ja, wie du gesagt hast, wie Super Mario, also irgendwie zu einen Tick zu übertrieben, aber es passt trotzdem irgendwie in diesem Gesamtkonstrukt passt das, finde ich, total gut. Also
und das ist auch eine Strecke, wo ich fand, dass die Animation von dem Motorrad bzw. dem Fahrer auch echt mal gut ausgenutzt wurden, weil du hast ja Bergaufstrecken und auch wieder Bergabstrecken, wo du dann quasi schon von schräg unten auf dein Motorrad guckst. Da fand ich, fiel das auch auf, dass der Fahrer an sich ganz gut animiert war.
Ja, ich fand, es war auch einfach, ja, ist es meine Lieblingsstrecke?
Also meine auf jeden Fall. War ich am motiviertesten, gut zu fahren, was auch nicht immer so funktioniert hat, aber.
Na, ich glaube, meine Lieblingsstrecke ist eigentlich Speed Bay, aber rückwärts. Weil diese eine Stelle, die du meinst, das ist, ich glaube, du meinst diese Staudammstelle. Ja. Du meinst diese Staudammstelle, ja, wo kurz, die Straße kurz, dann so schmal wird.
Kurz nach dem Tunnel. Da kommt erst so eine S-Kurve und dann musst du schon eigentlich richtig positioniert sein, damit du nicht links oder rechts gegen diese kleine Mauer dodgst.
Es ist so viel einfacher, wenn du die Strecke rückwärts fährst.
Ja, glaube ich.
So viel einfacher, weil aus der anderen Richtung kommst du viel besser in das Ding rein. Ja. Und wenn du da rausschießt, ist diese S-Kurve danach pipifuck. Vielleicht rückwärts wäre das meine Lieblingsstraßenrennstrecke. Dann haken wir doch vielleicht einfach mal die Straßenrennstrecken am Stück ab, weil wir haben jetzt zwei schon erwähnt. Wir haben jetzt Westway ausgelassen. Also sonst vielleicht bei Rock Forest. Es könnte auch, finde ich, eine Strecke in der englischen Grafschaft. Ja. In der englisch-französischen Grafschaft. Stellt euch das vor, eine englisch-französische Grafschaft, die so ein bisschen in den Bergen, aber nicht in den Alpen ist. Also da hat man ja was im Bild. Das war aber auch die Rennstrecke, wo du halt zwischendurch schon Heißluftballons siehst, die aber dann kurz darauf von der Rennstrecke wieder verdeckt werden, weil die Strecke davor vorbeiführt. Mhm. Und da ist es mir sogar beim Fahren aufgefallen, dass das mit der Landschaft und dem Aufpoppen irgendwie nicht so ganz passt. Gehen wir weiter zu Westway. Western.
Ja,
oder?
Ja, ich mein, ja, absolut. Ja. Von den Farbtönen her, von allem. Irgendwo da im Südwesten der USA.
Und ich finde eine der schwerer zu fahrenden Rennstrecken.
Ja, die habe ich auch nicht so oft genommen, weil da bin ich nicht gut reingekommen. Das war so, also ich fand da der Wechsel der Kurven, das war irgendwie sowas, wo ich dachte, nee, das passt alles nicht, das ist doof, da kriege ich keinen Flow rein.
Ja, also diese Strecke, die muss man, glaube ich, wirklich auswendig fahren. Also du musst die wirklich nach Gefühl fahren, weil du weißt, da kommt jetzt die Kurve und so und so musst du.
Aber das Gute war,
es gab da eine Stelle, da habe ich in fast jeder Runde bin ich dort gegen den Zaun gedotzt. Ja. Also ich bin nie gestürzt.
Genau, das wollte ich
aber halt immer gegen den Zaun gedotzt.
Bin ich einmal auf dieser Strecke gestürzt, aber ich bin immer irgendwo gegen gefahren und dann wird man so abgebremst, dass eigentlich auch schon das Rennen vorbei ist. Also.
Und dann haben wir im Grundspiel, haben wir zuletzt noch Red City, ein schneller Stadtkurs, der mich so ein bisschen an San Francisco erinnert hat, so vom Gefühl. Aber es ist halt sehr städtisch, du hast sehr viele Bürogebäude und so, aber es ist vor allem, also diese eine Brücke war so für mich so ein bisschen Golden Gate Gefühl.
Ich weiß nicht gerade, ob ich die Strecke überhaupt gefahren bin. Bin mir gerade nicht sicher, ob ich die angetestet habe. Glaube gerade nicht.
Ich habe sie gestern am Tag vor unserer Aufnahme, habe ich sie extra nochmal gefahren, weil als ich die Streckennamen rausgeschrieben hatte, dachte ich mir, hä? Aber was mir halt passiert ist, ich dachte eigentlich, dass die, also ich verwechsel die immer ganz gern mit Speedbay oder vermische die miteinander, aber ich bin sie jetzt halt extra nochmal gefahren. Dann gab es, das war eigentlich ganz schön, Delphine Software hat noch zwei kostenlose Strecken veröffentlicht. Die konnte man als Besitzer des Hauptspiels damals dann bei Delphine Software zum Beispiel runterladen. Oder alternativ konnte man sie auch, teilweise waren die auch auf Zeitschriften, das war damals ja noch die Zeit, wo Zeitschriften CDs hatten, wo solche CDs ja vielleicht gar nicht mal so unwichtig waren, weil so, ne, irgendwie vielleicht eine Demo mit 200 MB, war ja immer schon ganz schön kompliziert, die sich zu Hause runterzuladen. Da war es halt ganz schön, wenn man da irgendwas kostenlos gekriegt hat. Da gab es natürlich auch eine Motorradrennstrecke und die hieß Funfair. Und das ist eigentlich wirklich meiner Meinung nach die Strecke, die am ehesten einer normalen Rennstrecke ähnelt, die aber halt mitten durch den Vergnügungspark gebaut wurde. Also musikalisch und so, was man im Hintergrund sieht. Man sieht da irgendwelche, so ein Riesenrad etc. sieht man dort. Und das ist eindeutig eine Hommage daran. Aber sonst ist es, finde ich, am ehesten das, was eine normale Rennstrecke ist, so vom Aufbau des Kurses und wie der so gestaltet ist. Kommen wir doch zum Motorradteil oder zum Motocross-Teil.
Ja.
Wie gesagt, das war für mich damals was Besonderes, dass du diesen Mix hast aus Straßenrennen und Motocross. Gab's nicht wirklich viele Spiele, die das so gemacht haben. Und ich muss auch sagen, die haben sich, also nicht nur waren die Straßenmotorräder schneller, also die fuhren sich halt auch gefühlt anders. Hier habe ich manchmal nicht ganz so auf Höchstgeschwindigkeit geachtet. Hier habe ich vielleicht auch mal dann gesagt, Beschleunigung, Handling ist mir eher hier wichtig. Weil wie gesagt, Bremsen in der Regel habe ich versucht, Bremsen so gut es geht zu vermeiden, eher dann rechtzeitig vom Gas runtergehen. Bei den Straßenrennen hattest du halt 4 Runden die Chance sozusagen zu lernen und jede Runde zu verbessern, was bei mir auch meistens der Fall war, ne, dass ich dann, also gut, meine erste Runde ist ja klar, ist eh immer am langsamsten, weil man gerade startet aus dem Stand, aber in der Regel war ich in Runde 3 und 4 um einige schneller als noch in Runde 2. Bei der Motocross konnte ich mich natürlich dann nicht so verbessern, aber auch hier hatten wir, wie gesagt, wieder 4 Rennen und dann eine kostenlose extra Strecke. Das erste Rennen war Snowride. Das war einfach, ab durch eine Schneelandschaft, Motocross-Schneestrecke.
Da habe ich auch wieder gedacht, und das als erste Strecke, ist das euer Ernst? Weil, ja, es war alles weiß. Also ich musste das erste Rennen irgendwie durchstehen. Beim zweiten wusste ich dann ungefähr, wo die Strecke überhaupt lang läuft. Weil es war so, na gut, da hinten ist eine weiße Wand, da wird es jetzt wohl nicht lang gehen, aber wenn man gerade so einen Sprung gemacht hat und dann sich erstmal neu orientieren musste, war das so, okay, da ist weiß, hier ist weiß, da ist weiß, wo muss ich denn jetzt lang? Und wenn man Glück hatte, war gerade einer vor einem, den man hinterherfahren konnte. Aber ja, weiß ich nicht. Also das war nicht meine Lieblingsstrecke auf jeden Fall.
Generell hatte ich bei den Motocross-Strecken in meiner Version hatte ich auch teilweise Grafikglitches. Da findet ihr bei uns aber auch einen Link, wie man die umgehen kann. Also wir haben beide mit der Good Old Games Version gespielt. Ihr findet bei uns Links, wie man einerseits die Steam-Version fixen kann, weil da fehlt viel mehr als bei der Good Old Games Version, um es heutzutage gut und brauchbar zu spielen. Aber selbst bei der Good Old Games Version gibt es die Möglichkeit, indem man sich ein kleines Tool installiert und das eben einmal einrichtet. So konnte ich bei mir zum Beispiel die Grafikglitches beheben und ich glaube, du hattest sie gar nicht,
hattest du gesagt, ne? Nee, also was ich hatte war das bei Rock Forest? Nee, ich glaube, das war bei Westway. Da kommt man durch so einen Tunnel, der so halb offen ist. Da war das irgendwie so, dass ich immer links durch die Wand gucken konnte, wenn ich zu weit links mit dem Motorrad war.
Dann hattest du es eigentlich auch. Dann eventuell wäre dann auch die Schneestrecke um einiges einfacher gewesen. Ich hatte auf der Schneestrecke, war es mir das erste Mal richtig aufgefallen, also auf Snowride auf der zweiten Strecke, dass bei mir die Schneetexturen überwiegend durchsichtig waren. Und das hat das Fahren auf der Strecke extrem, fand ich, erschwert. Das hat mich die ganze Zeit irritiert. Und auf Westway hatte ich es auch. Und nachdem ich es gepatcht hatte, das Link findet ihr bei uns auf der Webseite unter www.spielearchäologen.de, hatte ich das Problem nicht mehr. Allerdings hat sich dann auch durch ein paar andere Einstellungen, die ich geändert hatte, hatte ich dann auch ein richtiges 16:9 Seitenverhältnis etc. pp. Aber wie gesagt, da gibt es ein Patch für, wenn ihr da irgendwelche Probleme habt, dass da Texturen teilweise durchsichtig sind. Das kann man fixen. Das macht, also finde ich, gerade auf den Motocross-Strecken macht es die um einige spielbarer. Ich hatte vorher das Spiel einmal sozusagen die ersten 6 Rennen durchgespielt und dann habe ich es gepatcht und habe nochmal komplett von vorne angefangen, weil es so ein anderes Spielgefühl war.
Mir ist es wirklich nur bei Westway aufgefallen, auf der Schneestrecke. Kann sein, dass es da war, aber da ist es mir nicht aufgefallen.
War auch nicht meine liebste Motocross-Strecke. Great Wall, die zweite, halt auf der chinesischen Mauer, finde ich vom Setting her ganz geil. Du hattest ja gesagt, da gab es so kleine Drachen, die da in der Luft rumgeschwirrt sind. Das hatte schon was. Also die hat mir auch gleich viel mehr Spaß gemacht und war ja damals irgendwie ein cooles Gefühl, dass man sozusagen irgendwie so ein bekannten Ort befahren durfte. Natürlich war das nicht die echte chinesische Mauer, aber...
Ich habe mich nur gewundert beim Fahren. Plötzlich sagte der Ansager, Sprecher, Stadionsprecher, keine Ahnung, Runde 2. Ich dachte, wie Runde 2? Das ist ein Rundkurs? Ich fahre hier einen Rundkurs auf der chinesischen Mauer?
Einmal komplett außenrum.
Da war ich kurz raus. Da habe ich gedacht, Bis dann habe ich wirklich gedacht, weil man fährt ja Checkpunkte ab. Und mir war eigentlich klar, ja, chinesische Mauer, dann fahre ich jetzt die ganze Zeit diese Mauer lang und irgendwann kommt das Ziel. Aber nee, Runde 2.
Also generell hat das Spiel halt so einen Kommentator, der ist recht dezent. Der sagt dann halt zum Beispiel, wenn man eine neue Runde kommt, wenn man eine Bestzeit gemacht hat, wenn man auch sonst vielleicht mal auf welcher Position man ist und ob es aussieht, als ob man das Rennen gewinnen würde oder eine Bestzeit erfährt. Sowas gibt er einem mit.
Wenn man bei Motocross-Rennen einen besonders hohen oder weiten Sprung gemacht hat, dann kommt da so ein Jiha oder sowas in der Art.
Und beim Motocross-Rennen gibt es auch was man machen kann, aber es bringt einem nichts. Man kann in der Luft teilweise Stunts auf den Motocross-Rädern machen, aber es gibt keine Punkte dafür.
Ja.
Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, habt ihr das vergessen? Sollte das ein extra Modus werden? Weil was bringt es mir da irgendwie auf dem Motorrad rumzutouren, wenn ich dafür nichts kriege?
Ich glaube, das habe ich nicht mit Absicht gemacht. Wenn, dann war das der verzweifelte Versuch, in der Luft das Motorrad in die Richtung zu treten, in die ich dann eigentlich weiterfahren wollte.
Ja, so richtig funktioniert hat es bei mir auch manchmal nicht. Und ich habe nicht verstanden, wann mache ich genau was. Aber es war ganz nett, dass es dabei war und hat sozusagen so ein bisschen für Abwechslung dabei gesorgt.
Was mir bei The Great Wall noch aufgefallen ist, ich bin nach manchen Sprüngen, habe ich gedacht, so jetzt gucken wir mal, wo ich aufkomme. Wer will ich jetzt noch auf der Mauer oder ich fall gleich links oder rechts runter. Meistens hat es irgendwie noch funktioniert, dass ich wieder auf der Mauer gelandet bin, obwohl es gar nicht so aussah. Aber manchmal eben auch nicht. Und man fällt aber nicht von der Mauer runter. Man crasht in der Luft nach so einem Sprung zum Beispiel. Weil es sind ja weiterhin diese Schlauchstrecken. So, aber es ist nichts da, wo man wirklich gegen gefahren wäre. Aber da ist eben die Strecke zu Ende, auch in, weiß ich nicht, 5 oder 10 Meter Höhe. Dann da gibt es eben so eine Staubwolke, die andeutet, du bist jetzt gecrashed und dann liegt man da. Das war immer so, wo ich dachte, ja, also okay, von mir aus Rundkurs, chinesische Mauer, kann ich jetzt gerade noch so mitleben, aber dieses, oh nein, du bist gegen Luft geprallt.
Das fiel einem aber auch nur auf den Motocross-Strecken auf, weil auf den anderen konntest du in der Regel eigentlich gar nicht weit genug springen.
Aber da, also vor allem auf der Strecke, weil bei den anderen war das dann immer so, du hast da noch irgendwie Dreck, der vielleicht nicht auch auf der Höhe war, aber so, dass dann irgendwie unter dir gab, weil du dachtest, ja gut, hier ist jetzt komisch angezeigt, aber ja, aber da hast du gesehen. Also eigentlich müsstest du jetzt von der Mauer runterfallen, ist aber nicht passiert, weil Schlauchlevel und so. Also ich mochte die Strecke trotzdem, gerade weil sie dann eben auch gezeigt hat, wo da die technischen Grenzen waren bei der Anzeige von Unfällen und so.
Kommen wir doch zur nächsten Strecke, Lost Ruins. Es führt uns wieder ganz woanders hin. Wir waren ja schon Snowride vielleicht in den Alpen, Great Wall in China und jetzt sind wir da bei den Azteken, bei den Inkas? Ich weiß nicht, irgendwie sind das...
Irgendwie sowas, ja. Irgendwas.
Es wirkt irgendwie nach Indianern. Also man sieht da keinen Indianer, aber es wirkt irgendwie nach Mittel-Südamerika.
Ja, sowas.
Also so vom ganzen Setting her war ehrlich gesagt von den Motocross-Strecken meine Liebste.
Wirklich?
Ich bin die total gern gefahren. Ich weiß nicht warum, ich fand das total geil. Es gibt da so eine Strecke, so einen Abschnitt, da fährst du mit deinem Bike unter so komischen, da sind so Steine, die machen so Bögen über dir. Und das fand ich damals total geil, das finde ich auch heute immer noch total toll. Hat mir irgendwie viel Spaß gemacht, sonst gibt es eigentlich dazu eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Also Bilder seht ihr bei uns auf der Webseite oder auch im Video. Also ich fand, es war einfach eine schöne Strecke. Hatte, finde ich, vielleicht lag mir einfach das Pacing der Strecke.
Also ich fand ein paar Kurven weniger, hätten es auch getan, aber ja.
Und dann bleibt im Grundspiel eigentlich nur noch Dirt Arena über. Ab ins Stadion.
Ich habe jedes Mal gedacht, das wird keine gute Platzierung. Also so kacke, wie ich hier fahre, da war wirklich, also wie gesagt, das habe ich ja vorhin schon gesagt, dieser eine Hubbel, wo man quasi in der 90-Grad-Rechtskurve landet. Ich habe so viele Banden da mitgenommen, aber am Ende dann mindestens noch den dritten oder zweiten Platz immer geholt. Also ganz, ganz seltsam. Also ich jedes Mal ein Rennen zum Wegwerfen gefahren und dann aber trotzdem am Ende fast noch gewonnen. Keine Ahnung.
Bei der Strecke habe ich, glaube ich, meinen spektakulärsten Sturz gemacht und ich weiß immer noch nicht, wie ich den gemacht habe. Ich bin auf einmal irgendwie durch die Luft geflogen. Ich habe es nur noch geschafft, die Screenshot-Taste schnell zu drücken. Bin elendig weit weggeflogen. Sonst fand ich, hatte das schon so, also es es ist halt nicht so ein normales Stadion, wie ihr das vielleicht kennt, sondern es muss ein riesiges Stadion sein mit riesigen Dämmen und Wellen, Helikopter fliegen überein, teilweise riesige Objekte, man fährt einem riesigen Motorracer-Schild vorbei. Also war auch eine richtig coole Motocross-Strecke.
Ja.
Und dann haben wir zum Schluss noch Sea of Sand, die sozusagen Teil des kostenlosen DLCs war. Da geht es ab durch die Dünen und am Meer entlang, durch Sand, es geht und also war auch schön. Einfach, die hat mir einfach richtig Spaß gemacht.
Die habe ich nicht ausprobiert. Die ist irgendwie, da habe ich nicht richtig geguckt oder was die da.
Ja, da würde ich sagen, ist man gefühlt so in so einem Art Ägypten oder so einordnen. Aber es ist eine echt schöne Strecke. Hat auch wieder alles von schmalen, engen Passagen zu richtig breiten Streckenabschnitten.
Auch eine Motocross-Strecke, oder?
Auch eine Motocross-Strecke, ja.
Ja, okay.
Und da fährst du auch dann am Strand in so einem total schönen Sand, fährst du dann auch durch so einen riesigen Steinbogen durch. Das sieht toll aus. Also,
Bacon liebt Steinbögen, merkt euch
ja,
das.
Ja, Bacon liebt Steinbögen. Wenn ihr wollt, dass ihr das Spiel gut bewertet, baut Steinbögen ein. Generell finde ich aber, dass alle 10 Strecken, finde ich, die haben alle, finde ich, ein erkennbares Thema, was die, würde ich sagen, auch für die damalige Zeit halt echt gut umsetzen. Und die haben auch, finde ich, alle irgendwelche Highlights, an die ich mich irgendwie erinnere. Weil denke ich an Rock Forest, denke ich an diese eine Kurve, wo ich da unter irgendwie so einem komischen Bogen durchfahre und direkt danach kommt das Schloss oder so eine kleine Burg oder sowas. Und auch bei der Westernstrecke, die ich ja nicht so geil finde, habe ich halt auch so ein paar Bilder im Kopf, die ich mit der Strecke verbinde. Und das habe ich halt bei jeder dieser Strecken. Deswegen finde ich, haben sie sie gut umgesetzt. Sie wirken halt nicht irgendwie schlecht zusammengebaut, sondern sie haben halt wirklich alle so ein Thema, was halt irgendwie durchgängig ist. Das gefällt mir und dazu. Wir hatten vorhin ja schon mit dem Kommentator geredet. Das Spiel hat auch hat einen Soundtrack, so einen rockigen, fetzigen Soundtrack. Passt, finde ich, zu so einer Art Spiel, passt es ganz gut. Vergisst man auch ganz schnell wieder. Insgesamt würde ich sagen, ist der eigentlich ganz passend gewählt. Also er stört nicht.
Nö.
Und ich finde, der treibt dann noch so ein bisschen vielleicht voran.
Ja, vor allem bringt er einem nicht aus dem Takt. Also er ist nicht so dominant, dass man, wenn man so in so einem Flow ist, dass er einen da irgendwie rausbringt.
Was mich aber ein, zweimal rausgebracht hat, war, und ich weiß halt nicht, warum sie das gemacht haben. Ne? Also wir haben ja hier in der Meisterschaft, wir müssen mindestens Platz 3 erreichen. Alles schön und gut. Warum baust du noch dann diese Checkpoints ein mit Zeit, die immer runterläuft? Warum? Ich meine, dass du Checkpoints einbaust und vielleicht dann Checkpoints irgendwie dann anzeigst, wie viele Sekunden du Vorsprung oder Rückstand hast, alles schön und gut geschenkt. Aber warum baust du so ein Spiel, wo du eh, um in der Meisterschaft voranzukommen, gut fahren musst, um unter die besten 3 zu kommen, warum baust du noch Checkpoints ein? Also gerade im 24er-Rennen kann das dazu führen, dass wenn du einen halbwegs brauchbaren Start hast, aber du hast dann halt vielleicht irgendwie eine Kollision und dann weißt du ja, oh scheiße, damit ich jetzt noch gut bin, muss ich alles geben. Das war ich nochmal eine Kollision, dann ist teilweise die Zeit schon fast abgelaufen. Je nachdem, welchen Schwierigkeitsgrad du spielst, hast du halt auch weniger Zeit. Auf dem leichtesten hast du halt am meisten Zeit. Auf dem mittleren ist es schon teilweise ein bisschen knapper. Und wenn du dann vielleicht mal zu Beginn einmal einen Abflug machst, kann es schon echt eng werden. Und ich frage mich, warum? Was bringt es dir? Weil, wenn ich nicht insgesamt mindestens Dritter werde, komme ich ja sowieso nicht weiter in der Meisterschaft.
Ich habe das erst gar nicht so mitgekriegt. Also ich habe Checkpoints bei den Motocross-Strecken, habe ich die mitbekommen und da habe ich die auch irgendwie als sinnig empfunden. Ich weiß gar nicht, warum. Aber es sind ja auch Rundkurse, von daher völlig egal. Also ja, auf den Straßenstrecken, stimmt, da ist einfach, ja, was soll das? Also es war jetzt nicht so, dass sie mich irgendwie groß gestört hätten oder so. Und ich kann mich auch nur an ein Rennen erinnern, wo es mal knapp war. Da hatte ich aber auch, glaube ich, 3 Crashes in einer Runde. Da ging es, glaube ich, auf 3 Sekunden runter, bevor ich durch das Tor gefahren bin. Also eigentlich bei dem System mit, du musst mindestens Dritter werden, macht jetzt nicht wirklich Sinn. Im schlimmsten Fall ist das Rennen eben für dich früher zu Ende, aber ob du jetzt Vierter oder 24. wirst, ist ja kackegal.
Genau, also habe ich irgendwie damals nicht verstanden und hat für mich irgendwie keinen Sinn ergeben. Aber
du kannst vielleicht nicht mehr die Bestzeit für die Highscore-Geschichte da holen. Aber
warum beendest du dann vielleicht ein Rennen? Oder war das einfach nur da, damit man frühzeitig sozusagen aufhört, wenn man so einen richtig schlechten Start hingelegt hat, damit man einfach weiß, ja, nee, spiele ich nochmal. Ich weiß es nicht. Habe ich irgendwie nicht verstanden, weil sonst ist ja eigentlich ein Spiel, das kannst du innerhalb weniger Stunden durchspielen. Also wenn du die Meisterschaft am Stück spielst und ich habe die Meisterschaft auf leicht mit 12 Gegnern, aber habe ich sie halt an einem Abend eben durchgespielt. Und dann hatte ich zum Schluss die Minibikes, die total lustig sind zu fahren. Fahren sich eigentlich recht ähnlich, sieht vor allem lustig aus. Tut sich sonst auch nicht viel, ist halt ein netter Gag gewesen.
Also ich fand vor allem auf den Motocross-Strecken war das sehr witzig.
Ja, genau. Also auf den Motocross-Strecken hat das schon was. Aber auch wenn du mit so einem Mini-Motorrad auf Funfair oder sowas fährst, ist es halt irgendwie, es sieht aus, als würdest du mit dem Kinderspielzeug rumfahren. Ich hatte ja vorhin schon erwähnt, ein Jahr später kam Teil 2 raus und ich habe mir auch einmal kurz Teil 2 angeguckt. Und zumindest, wenn man so guckt, was sich grafisch dort getan hat von 1 zu 2, ist es halt teilweise wirklich krass, was innerhalb von so einem Jahr dann plötzlich an Weiterentwicklung da war. Dadurch, dass sich dann 3D-Karten natürlich als Standard durchgesetzt hatten, was sich so beim Thema Weitsicht und aufpoppendes Gelände getan hat. Natürlich hattest du immer noch aufpoppendes Gelände, aber wesentlich weniger. Die Level waren auch cleverer designt, sodass du weniger neben der Strecke hattest du eigentlich immer irgendwas, was dann deine Sicht behindert hat, dass du halt nicht mehr gesehen hast, dass sie nur einen kleinen Schlauch modelliert haben. Das war da schon ein ganzes Stück weiter. Was mich jetzt gewundert hatte, ich hatte eigentlich gedacht, dass das Spiel ist richtig gut bewertet worden damals. Aber wie üblich habe ich mir natürlich bei Cultboy die Tests, gucken wir uns immer bei Cultboy dann in solchen Fällen an. Die PC-Player hat nur 3 von 5 Punkten gegeben, die Powerplay 73% und nur auf der PlayStation kam es mit 83%, würde ich sagen, wirklich gut weg. Es wurde halt generell kritisiert, dass es, wie gesagt, ein sehr schmales Spiel ist, also dass es wenig sozusagen bietet. Ne? Dass es auch teilweise zu kurz ist und die Gegner zu leicht, dass halt irgendwie die Langzeitmotivation fehlt. Ja, ich vermute, also gerade auf der ersten Strecke, wenn du dort das Standardmotorrad nimmst, dann hast du auf Speedbay verkackt. Da musst du echt am besten das Motorrad höchste Geschwindigkeit, zweithöchste Höchstgeschwindigkeit. Das sind die Sachen, worauf du dort achten musst. Alles andere ist dort eigentlich egal, weil das ist eine Strecke, da musst du an 2, 3 Stellen bremsen. Das musst du aber eh mit jedem Bike.
Dann würde ich aber auch sagen, dann sind zu viele Motorräder im Spiel. Dann hätten es 2 oder 3 auch getan.
Wahrscheinlich schon. Zu Beginn habe ich auch mal das Standardmotorrad genommen, aber ich habe dann halt ganz schnell gewechselt auf und eigentlich habe ich dann immer nur 1 benutzt, unabhängig von der Strecke. Da stand im Test, in irgendeinem der Tests stand, ja, man muss auch schon das richtige Motorrad für die richtige Strecke auswählen. Nee, nimm das Motorrad, mit dem du eigentlich
halt. Kannst du bei der Meisterschaft ja auch nicht machen.
Kannst du dort auch nicht. Und vor allem, was ist halt wichtiger? Also ich bin halt schon ab und zu irgendwo gegen gedotzt. Und deswegen ist eine super tolle Beschleunigung für mich einfach wichtiger als die absolut beste Höchstgeschwindigkeit. Und trotzdem kommt man halt auf eine ganz gute Geschwindigkeit. Vor allem, wenn man dann auf Geraden halt die Leertaste benutzt, um sein Bike hochzuziehen.
Das habe ich 2-mal probiert und es ging beide Mal nicht gut. Und dann habe ich es gelassen.
Wie gesagt, du hast auch mit 24 gefahren. Es ist halt ist doppelt so voll, das Feld. Also es macht schon einen riesen Unterschied, ob du mit 12 oder 24 fährst, weil mit 12 ist es wirklich ein gutes Stück übersichtlicher. Generell haben wir halt, wir hatten es ja vorhin schon gesagt, wir haben beide die Good Old Games Version gespielt. Den Link dazu findet ihr auch bei uns auf der Webseite. Es gibt auch bei Good Old Games eine Version, die beinhaltet alle 3 Motoracer-Teile. Und je nachdem, ob sie gerade im Angebot sind oder nicht, gibt es sie auch echt für ein Appel und ein Ei. Kauft es auf jeden Fall nicht zum Standardpreis bei Good Old Games. Spätestens, wenn sie wieder einen Sale haben, könnt ihr dort zuschlagen und kriegt, wie gesagt, das Spiel um einiges günstiger. Ja, was ich hier noch mir aus dem Test aufgeschrieben habe, das war jetzt hier der Test aus der Powerplay. Die hat halt 73% für Solo, 77% für Multiplayer vergeben. Und in der Powerplay war halt, der Meisterschaftsmodus gleicht mehr einer Ruine. Allgemein geriet die Ausstattung äußerst mager, was der Dauermotivation sehr abträglich ist. Das ist, würde ich sagen, halt auch gerade beim ersten Teil für mich der größte Kritikpunkt. Also hat man das Motorrad, was zu einem und seinem Fahrstil passt, dann ist es eigentlich nicht mehr allzu schwer zu fahren. Was ich total geil fand, das Spiel hatte im Spiel selbst so einen Detailstufenregler, einen 5-Stufen-Detailstufenregler. Und wenn ihr das Spiel habt, gönnt euch mal den Spaß, nicht nur auf der höchsten Detailstufe, sondern auch mal ein Rennen auf der niedrigsten Detailstufe zu machen. Man denkt dann auf einmal nicht mehr, dass es 1997 ist, sondern man denkt so, es ist 1993, 94, der Anfang von 3D-Grafikkarten, weil das sind irgendwie untexturierte Polygone, die man dann nur noch hat. Also es ist ein komplett anderer Grafikstil und hat nichts mehr mit dem Spiel zu tun. Also die Grafik war für die damalige Zeit, 97, war die echt top. Vorausgesetzt, man hatte halt eine 3D-Grafikkarte, dann lief die auch auf normalen Rechnern ganz flott. Und, wie gesagt, besonders Motorradrennspiel am PC gab es nicht häufig. Und ich weiß immer noch nicht warum. Also eine Vermutung, die ich schon damals hatte, weswegen es die nicht so häufig gab. Damals hatten wir ja noch Probleme mit Polygonen, also mit viel Polygonen und der Anzeige von Polygonen. Du musst halt beim Motorradrennspiel kommst du nicht drum, um den Motorradfahrer zu modellieren. Beim Autorennspiel, solange du nicht ein Cabrio hast, musst du dir eigentlich selten großartig Gedanken machen, wie der Fahrer drin aussieht. Vielleicht machst du den mit ein paar Polygonen, sodass man bei anderen Fahrzeugen sieht, sieht, dass da jemand drin sitzt, 97, da musste man auch noch nicht drauf achten, dass der Fahrer lenkt, wenn er eine Kurve fährt oder so ein Kram.
Ja, meistens hat man sowieso nur den Helm gesehen. Also.
Genau, beim Motorracer siehst du auch nur den Helm. Also die haben es auch, wenn man Rennen gewinnt, sieht man so eine kurze Zeremonie. Da steht man dann halt auf dem Treppchen, entweder dritten, zweiten oder ersten. Auch auf dem Treppchen behalten unsere Motorradfahrer immer schön den Helm an. Und ich glaube, das war auch einfach dem geschuldet, dass sie Gesichter vielleicht nicht so wirklich.
Oder wenn ich mich so zurückerinnere, da hatten die Köpfe meistens noch die Form von einem Football oder so. Also nur ein bisschen, nur mit mehr Kanten. Im besten Fall haben sie nicht versucht, Ohren ran zu modellieren. Es gibt da schon ein paar sehr schreckliche Beispiele für.
Nee, also da war es wahrscheinlich ganz gut, dass sie gesagt haben, ach komm, wir lassen das jetzt hier mit Modellieren von Köpfen. Wir behalten einfach den Helm auf, weil dann können wir unsere Männchen benutzen, die wir sonst auch im Rennspiel benutzen.
Genau, da kann man, das ist vielleicht auch besser für die Immersion, da kann dann jeder Spieler sich selber vorstellen, da oben zu stehen. Und
das ist natürlich auch noch ein riesen Vorteil. Der zweite Teil kam ja später raus, hat am PC ähnliche Wertungen gekriegt. Und zwar die Powerplay hat ihn nur mit 66% bewertet, vorher halt 73. Und die PC Joker gibt es bei Coldboy Test mit 80%, was auch eher meinem Empfinden entspricht vom zweiten Teil. Wobei ich sagen muss, ich fand den zweiten Teil, als er rauskam, besser. Mehr gespielt habe ich aber auf Dauer den ersten. Vor allem mehr als den Konkurrenten Redline Racer, der halt zwischen Teil 1 und 2 rauskam. Der halt einiges anders gemacht hat, aber ja eigentlich dann nur sozusagen die schnellen Rennen bot. Und irgendwie, der war jetzt schon nicht schlecht, aber auch nicht wirklich gut. Also hat mich damals nicht so gepackt. Ich habe ihn auch seit damals nicht mehr wirklich ausgepackt. Das ist ja auch dann irgendwie immer ein Zeichen, wenn man so ein Spiel nicht wieder spielt, dass das andere vielleicht besser ist. Fjalk, hast du das Gefühl, dass wir noch irgendwas ganz Wichtiges vergessen haben?
Nee, ich glaube, wir haben soweit.
Dann kommen wir doch, bevor wir zu unserem Fazit kommen, eben kurz zu Delphine Software International. Electronic Arts Publisher lassen wir raus. Delphine Software International kennt man vielleicht noch von anderen Spielen. Fällt dir eins ein?
Einer der Namen kam mir so ein bisschen bekannt vor, da habe ich mal drauf geklickt und dann kam als allererstes ein Haufen Flashback-Spiele in verschiedenen Versionen und für verschiedenste Systeme. Und da habe ich gedacht, ja, siehste, natürlich, Spiel aus Frankreich. Da muss doch irgendjemand bei gewesen sein, der was mit Flashback zu tun hatte. Wenn man sich die Liste mal so anguckt, was die Leutchen so gemacht haben, da sind einige Sachen bei, die einem bekannt vorkommen. Unter anderem auch hat der gute Paul Cussé, wenn er sich so spricht, als technischer Direktor bei Siberia 3 mitgewirkt, das wir beide noch nicht gespielt haben, aber Siberia 1 ist ja schon auf der Spielarchäologenseite.
Richtig. Und hat zum Beispiel Paul Cussé hat auch am nicht ganz so guten Remaster von 13 mitgearbeitet. Ja, das ist dann vielleicht nicht ganz so gut, aber ja, Flashback hattest du ja schon erwähnt. Fade to Black darf man natürlich nicht vergessen, wenn es um Delphine Software geht. Den Nachfolger zu Flashback.
Habe ich nie gespielt.
Es ist der Nachfolger, das ist immer das, was ich verwechsel. Ich fand damals auch den ersten Teil Flashback besser als den zweiten Teil. Dann gibt es auch so ein paar Spiele, die vielleicht nicht ganz so gut waren. Es gibt da so ein Spiel, das nennt sich Shaq-Fu, Shaquille O'Neal und irgendwie Kung Fu Fighting.
Ich hatte das ganz oft in der Hand und habe immer gedacht, sieht schon mal witzig aus. Also eigentlich, ich würde das schon mal gerne spielen, aber ich möchte da kein Geld für ausgeben, beziehungsweise es war ja auch auf irgendeiner Konsole nur erhältlich.
Genau, ich glaube Super Nintendo war es.
Hätte ich ein Super Nintendo gehabt und irgendjemand hätte gesagt, hier ist vom Laster gefallen, immer mit, dann gerne, aber so war das so. Ach, weiß ich nicht.
Oh, ich sehe, es gab es wohl auch auf Genesis, Amiga und Game Boy. Aber wie gesagt, insgesamt wirst du da wahrscheinlich nicht viel verpasst haben. 1999, also zwischen den Motorracer-Teilen, haben sie auch noch ein anderes Spiel gemacht. Das war Darkstone. Das war ein 3D-Rollenspiel. Da glaube ich immer noch, das war seiner Zeit so zum Teil vielleicht auch ein bisschen voraus. Also es war so eigentlich eher ein 3D-Diablo. Ja, aber es war, man steuerte auch zwei Charaktere, kam irgendwie nicht so gut an. Die Wertungen sind an sich teilweise gar nicht so schlecht. Das hat einen Mobi-Score von 7,2 gehabt. Hat sich, glaube ich, nicht so gut verfolgt. Und dann ist ja eigentlich Delphine Software 2001, sind sie dann umgezogen. 2004 gab es dann die letzte große Änderung eigentlich. Da wurden sie aufgekauft von anderen Firmen und eigentlich sind sie dann auch endgültig verschwunden. Darkstone zum Beispiel 7,2, Motorracer 2 hatte zum Beispiel ein 7,6 Mobi-Score-Rating, während unser Motorracer 1 ein 8,1 hat. Also eigentlich doch eine recht gute Wertung. Mal zum Vergleich, das Flashback 1992, das hat halt eine 8,1 Rating auch nur. Also wurde ähnlich gut bewertet bei MobyGames wie zum Beispiel Flashback. Anfang der 90er hatte Delphine Software halt auch schon was gemacht. Ist für mich aber auch so typisch, so eine leicht französische Produktion, die standen für mich vor allem sehr häufig für grafisch imposante Spiele. Und ich fand halt Motor Racer damals grafisch imposant. Aber dann kommen wir jetzt zum Fazit. Da fange ich einfach mal an, weil ich lasse dir, glaube ich, sonst meistens den Vortritt. Und ich habe das jetzt mit Stormy gerade so gemacht, dass ich es nicht gemacht habe. Deswegen ziehe ich das durch. Auf einer Skala von 0 bis 10 Punkten, wobei 0 das schlechteste Spiel aller Zeiten und 10 das beste ist, landet es bei mir bei einer 8. War damals rasant. Ich habe auch heute noch einen grandiosen Fahrspaß. Also wenn ihr wirklich mal eins dieser Motorrennspiele, ich glaube F6 war das, wenn ihr in die Ego-Perspektive wechselt, ja, das ist nochmal eine ganz andere Geschwindigkeit, die ihr dann auf der Strecke erlebt. Und das Spiel ist sonst schon schnell. Aber ich fand auch cool diese Abwechslung. Ne? Du hattest dann diese Motocross-Strecken, wo es dann einfach nicht nur ganz so ums Tempo ging, sondern auch über die Sprünge und dass du dich für die Sprünge vielleicht so halbwegs brauchbar platzierst, war für mich definitiv gegenüber dem Redline Racer, was ich jetzt auch nicht schlecht finde, fand ich es auf jeden Fall ein Stück besser. Ich habe es halt auch viel mehr gespielt. Es kam halt in so einer Zeit raus, wo halt, glaube ich, extrem viel passiert ist. Also, ne, so 97, ne, hat schon 3D-Unterstützung, hat aber halt noch viele dieser Macken von den Spielen, die noch keine 3D-Unterstützung hatten, wie diese fehlende Weitsicht etc. pp. Und du hattest auch in der Regel nicht mehr das Gefühl, dass die Strecke nur 5 Meter neben der Strecke noch modelliert ist und dann ist nichts mehr und da siehst du, und dass du siehst, das sind ja alle Sachen, die sind dann kurze Zeit später einfach durch Standard sozusagen in den Spielen und durch bessere Technik, schnellere Technik einfach rausgeflogen. Trotzdem ist es halt für mich ein grandioses Rennspiel und es macht mir auch heute noch Spaß und es ist auch ein Spiel, dass wenn man es heute nochmal wieder spielt, was man halt auch echt mal einfach an einem Nachmittag gefühlt durchspielen kann, dann kann man es auch erstmal wieder ein paar Jahre zur Seite legen und ich hab dann immer noch gute Erinnerungen dran.
Ja, so viele Punkte kriegt es von mir nicht. Ich mache erstmal das Fazit und dann die Punkte. Also es ist auf jeden Fall ein guter Arcade-Racer, immer noch. So viel zwischendurch, super. Und die eine oder andere Strecke, die hat mich auch länger gepackt. So Rock Forest zum Beispiel. Da war ich auch echt motiviert. Da wollte ich gute Leistungen bringen und immer schneller werden und besser werden. Aber es hat mich zwischenzeitlich auch total frustriert, weil egal, wie gut ich eine Strecke gelernt habe und wie fehlerfrei ich gefahren bin, es war immer irgendwas mit den KI-Fahrern meistens. Also ich hatte das ganz oft, wenn ich auf der Ideallinie bin, dass von hinten eine angerauscht kam mit völlig wahnwitziger Geschwindigkeit und mich abgeräumt hat. Oder dass ich auf gerader Strecke gefahren bin und dachte, okay, vielleicht schaffe ich in der letzten Runde doch noch ein paar Fahrer einzuholen und plötzlich liegen da 3 Fahrer auf der Strecke, die gecrashed sind. Warum auch immer. Und so, solche Sachen. Ja, es ist ein Arcade Racer, das ist mir schon klar, aber es war einfach, für mich ist da zu wenig dieser kleine Funken-Simulation, der einen tollen Arcade Racer zu einem großartigen Arcade Racer macht. Der hat mir gefehlt. Und von daher habe ich jetzt mal ganz, ganz knallhart gesagt, 6,5. Es macht Spaß, aber es ist nicht mein Lieblings-Arcade-Racer und es ist kein großartiger Arcade-Racer.
Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge angekommen. Ich hoffe, ihr hattet rasanten Spaß mit uns und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.
Tschüss.